Es gibt solche Predigttexte, da freut man sich schon im Wochen im Vorhinein drauf. Sie sind ermutigend, sie sind erbaulich und man freut sich, die zu teilen und die weiterzugeben. Und es gibt die Predigttexte oder die Texte in der Bibel, die einem schon beim Lesen weniger leicht fallen und wo man sich dann fragt, ja, und was mache ich jetzt damit? Aber wenn wir das ernst nehmen, dass das, was in diesem Buch drinsteht, dass es Gottes Wort ist, dann gilt es für beides. Und dann entscheiden nicht wir, was uns angenehm ist und was uns passt, sondern dann entscheidet Gott das. Und dann müssen wir auch bereit sein, uns beides sagen zu lassen. Und so ist das mit dem Text heute. Wir haben angefangen, verschiedene Geschichten aus der Apostelgeschichte uns anzusehen und zu überlegen, wie ist diese Gemeinde damals entstanden, wie ist die gewachsen, was waren Themen, was waren Herausforderungen. Und dann kommt man eben auch irgendwann an diesen Text, der sehr herausfordernd ist und der ja nicht nur auf den ersten Blick wenig erbaulich zu sein scheint. Es gibt ja so ein Klischee über Christen oder vielleicht auch ein Klischee über die Pastoren, das gesagt wird, die haben so eine Masche. Erst fangen sie an, die Leute schlecht zu machen und den Leuten irgendwie so einen Komplex einzureden, dass alles ganz schlimm ist, um dann irgendwie, oh Wunder, die Lösung aus der Tasche zu ziehen und zu sagen, nachdem wir euch jetzt ganz klein und schlecht gemacht haben, hier ist die Lösung. Auch da könnte man sagen, das ist doch jetzt wieder genau so ein Text, der dann dazu angedacht ist, den moralischen Zeigefinger zu erheben. Gehen wir dann einen Schritt zurück, lassen wir mal alle unsere Vorurteile beiseite und lassen uns auf diesen Text ein, weil ich glaube, es ist ein Text, von dem wir trotz allem viel lernen können. Wo wir etwas lernen können über dieses Konzept von Schuld oder Sünde, also den Dingen, die in unserem Denken, in unserem Herzen sind, in unserem Handeln, die gegen Gott gerichtet sind. Wir können darüber etwas lernen, aber wir können vor allen Dingen auch etwas lernen über Gott. Und von daher hoffe ich, dass es ein Text ist, der uns vielleicht am Anfang ein bisschen verstört, der uns gerne auch aufrütteln darf, aber der uns dann dazu bringt und drängt, Gott mehr zu suchen und unser Leben wirklich auf ihn auszurichten und mit ihm zu leben. Und wenn du jetzt heute Morgen hier bist und bist noch nicht allzu oft im Gottesdienst gewesen oder schon länger nicht mehr, dann bitte ich dich auch, lass dich nicht zu sehr verstören von diesem Text. Sei bereit, hinzuhören und zu entdecken, was er über Gott sagt. Und lehne nicht das ganze Konzept Glauben ab, weil dir an dieser Stelle etwas quer liegt. Ich sage immer, das wäre so ein bisschen wie wenn ich den Arzt jedes Mal wechseln würde, nur weil er mir einmal eine Diagnose gegeben hat, die mir nicht passt. Aber das wäre nicht angemessen dem Arzt gegenüber. Und so müssen wir auch mit so einem Text und mit Gott umgehen an der Stelle. Und ich glaube, dass er dazu führen kann, dass wir Gott besser kennenlernen, weil er uns eben auch zum Kern unseres Glaubens führt. Aber dazu später mehr. Jetzt habe ich genug der Vorworte gemacht. Und wir steigen in diesen Text rein und man kann ihn auch hier vorne mitlesen. Aus Apostelgeschichte 5, die Verse 1 bis 11. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften ein Stück Land. Und Hananias stellte der Gemeinde einen Teil des Erlöses zur Verfügung. Aber mit dem Einverständnis seiner Frau gab er diesen Betrag als Gesamterlös aus, während er in Wirklichkeit einen Teil für sich behielt. Als er das Geld vor den Aposteln niederlegte, sagte Petrus zu ihm: Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet und dich von ihm dazu verführen lassen, den Heiligen Geist zu belügen? Warum hast du uns verheimlicht, dass du einen Teil vom Erlös deines Grundstücks für dich behalten hast? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen, es war ja dein Eigentum, und nach dem Verkauf stand es dir frei, mit dem Erlös zu machen, was du wolltest. Was hat dich nur dazu gebracht, so zu handeln? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, brach er tot zusammen. Es war ein Ende, das bei allen, die davon erfuhren, tiefes Erschrecken auslöste. Einige junge Männer unter den Versammelten traten zu dem Leichnam, wickelten ihn in ein Tuch und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Nachdem etwa 3 Stunden vergangen waren, kam die Frau von Hananias. Sie wusste nichts von dem, was geschehen war. »Sag mir«, fragte Petrus sie, »ist das der volle Betrag, den ihr vor euer Grundstück bekommen habt?« »Ja«, erwiderte Sapphira, »das ist der volle Betrag.« Da sagte Petrus zu ihr: »Warum seid ihr beiden übereingekommen, den Geist des Herrn herauszufordern? Hörst du die Schritte vor der Tür? Die Leute, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick sank Saphira zu Boden und starb, und als die Männer hereinkamen, sahen sie ihren Leichnam zu Petrus Füßen liegen. Da trugen sie sie ebenfalls hinaus und begruben sie an der Seite ihres Mannes. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ergriff die ganze Gemeinde, und genau so ging es allen, die von diesem Vorfall erfuhren. Wir lassen uns auf diesen verstörenden Text ein unter dieser Überschrift Gemeinde, die Sünde ernst nimmt. Und wir wollen darüber nachdenken, warum ist Gemeinde eigentlich bedroht? Was bewirkt diese Sünde oder Schuld und wie gehen wir dagegen vor? Warum ist Gemeinde bedroht? Wenn man in die Apostelgeschichte reinguckt, dann hat man den Eindruck, die ersten Kapitel sind reine Erfolgsgeschichte. Das Entstehen der Gemeinde, das Wachstum der Gemeinde, Ansehen bei den Menschen, da scheint alles ideal zu sein. Ein Herz und eine Seele, man teilt das, was man hat, man lebt in enger Gemeinschaft, man lebt sein geistliches Leben. Dann kommt irgendwann die erste Schwierigkeit, der Druck von außen. Da haben wir beim letzten Mal drüber nachgedacht. Verfolgung steht vor der Tür. Die Christen merken, es ist nicht immer cool, Christ zu sein. Das kann tatsächlich auch Konsequenzen haben. Und dann geht es ein Kapitel weiter und man merkt, ja, das ist nicht nur die Welt da draußen, die irgendwie Gemeinde bedroht, sondern es gibt irgendwie auch die Probleme im Inneren. Es ist nicht alles perfekt. Das zeigt diese Geschichte von damals. Und das zeigen übrigens auch alle die Berichte, die wir heute hören, wenn irgendwo wieder etwas aufgedeckt wird, dass in Kirchen, egal welcher Konfession, irgendein Skandal rund um Macht, Sex, Geld, was auch immer, alles das, es zeigt uns, die Probleme, sie kommen nicht nur von außen. Gemeinde ist gefährdet und Gemeinschaft in der Gemeinde, so schön sie ist bedroht. Und warum ist sie bedroht? Nicht nur, weil die Welt da draußen irgendwie so schlimm und bedrohlich ist, sondern weil wir Menschen versuchbar, anfällig bleiben für Fehler. Weil wir Menschen diese Tendenz in unserem Herzen haben, immer wieder selber König sein zu wollen und selber unsere Interessen durchzusetzen. Und die harte Wahrheit dieses Textes ist, das gilt offensichtlich auch für Menschen in Gemeinden. Denn die, die hier vorkamen, das waren offensichtlich Mitglieder der Gemeinde. Das heißt also, wir müssen natürlich überlegen, was prägt uns von außen, welche Stimmen hören wir, auf welche Stimmen hören wir, was sind gewissermaßen unsere Influencer, wem glauben wir und was ist vor allen Dingen die Botschaft, mit der sie uns beeinflussen wollen. Aber wir müssen uns bewusst sein, nicht immer auf die da draußen zeigen, sondern an uns selber denken. Das ist die Herausforderung. Und man kann sich ja nochmal fragen, je nachdem, welche Bibelübersetzung man liest, hier in der Übersetzung war das ja einigermaßen aufgeschlüsselt schon. In anderen Übersetzungen ist das nicht ganz so klar. Was war eigentlich der Fehler, den dieses Ehepaar gemacht hat? Was haben die eigentlich falsch gemacht? Andere haben auch einen Acker verkauft, haben Geld der Gemeinde gespendet. Das ist im Kapitel kurz vorher, wird davon berichtet, wenn jemand Not hatte, dann hat jemand was verkauft, hat das Geld zur Verfügung gestellt. Was war das Problem an dieser Stelle? Es war nicht ihr Fehler, einen Acker zu verkaufen und nicht das ganze Geld zu spenden. Das war freiwillig, das sagt Petrus aus. Niemand hat das verlangt, ihr müsst alles hergeben. Der Fehler war, dass sie A, so getan haben, als ob das alles wäre. Oh, schaut mal, die haben ihren ganzen Acker verkauft. Mann, oh Mann, die sind großzügig, das sind tolle Leute. Und dass sie dann auf Nachfrage das Ganze auch noch bekräftigt haben und dass sie es nicht eingesehen haben. Man kann sich fragen, was hat dahinter gesteckt? Das ist ja manchmal hilfreich, selber auch mal sich zu hinterfragen und zu überlegen, was steckt eigentlich dahinter? Warum kratzt mich manches so an? Warum reagiere ich in bestimmten Situationen so? Was steckt da eigentlich dahinter? Und man kann es nur ahnen, dass es hier die Sehnsucht nach Anerkennung, der Stolz war, dass alle auf die zeigen, ja, vielleicht gibt es noch eine goldene Plakette irgendwo vorne im Gemeindehaus am Stuhl, diese Bank gespendet von Hananias und Saphira vom Erlös ihres Ackers. Vielleicht war es auch der Bann des Geldes. Als auf einmal der große Betrag auf dem Konto war, da war es nicht mehr ganz so leicht, alles zu überweisen. Als man die Zahl mit den vielen Nullen gesehen hat, da war es schwierig zu sagen, und das alles geben wir jetzt her. Und das zeigt ja übrigens nochmal, wenn man in die Bibel reinschaut und es geht um Schuld, Es geht in ganz vielen Momenten und in ganz vielen Stellen, es geht um Geld. Es geht nicht um irgendwelche anderen Themen, wo wir vielleicht sofort sagen, das ist doch ein Riesenproblem. Das mag auch sein, aber es geht an so vielen Stellen um unseren Umgang mit Geld. Und diese Sehnsucht nach Stolz, nach Anerkennung, der Bann des Geldes, das offensichtlich betrifft auch Gemeinden. Gemeinde ist kein Biotop, wo alles irgendwie so schön ist und keine Probleme, ideale Lebensbedingungen. Wenn wir also sagen, die Christen, die wollen einfach immer nur jedem irgendwo einreden, dass er schlecht ist. Wir müssen das niemandem einreden. Wir müssen uns einfach nur lang genug beobachten. Und wir müssen mal ehrlich zu uns selbst sein. Und dann müssen wir niemandem mehr etwas einreden. Und wir müssen das ernst nehmen, was die Bibel sagt. Das Problem, es ist nicht da draußen, es ist bei uns. Und wenn wir das zu Ende denken, dann ist übrigens ein Satz sehr tückisch, den wir heute ganz oft hören. Das ist nämlich der Satz, hör auf dein Herz. Oder lass dich von deinem Herzen leiten, handle in Übereinstimmung mit deinen Gefühlen. Der Satz ist ziemlich tückisch, denn wenn ich das ernst nehme, was in der Bibel steht, dass aus dem Herzen raus alles Böse kommt, dann sollte ich damit sehr sensibel umgehen, auf das zu hören, was ich in mir drin höre. Dann kann dieser Satz, folge deinem Herzen, ein ziemlich trügerischer Rat sein, wenn dieses Herz die Peilung verloren hat, wenn der Kompass gewissermaßen nicht mehr richtig funktioniert. Dann brauchen wir einen anderen Kompass, nämlich einen von außen. Also die Geschichte zeigt uns schon mal, wir selber haben alle dieses Problem. Die Geschichte sagt uns ja dann auch, Gemeinde ist nicht automatisch der Club der Besseren. Gemeinde besteht aus Menschen, die die gleiche Tendenz in ihrem Herzen haben wie die Menschen außerhalb der Gemeinde. Und wozu führt das, wenn wir das ernst nehmen? Es kann nur zu weniger geistlichem Hochmut führen. Wenn wir das durchbuchstabieren, dann haben wir keinen Grund, auf irgendjemand anderen herabzuschauen und zu denken, die Probleme, die der hat, sind ja zum Glück nicht meine. Ja, vielleicht haben wir nicht alle das gleiche Problem, aber wir haben alle ein Problem. Vielleicht kämpfe ich nicht mit dem gleichen Thema wie mein Nachbar, dafür kämpfe ich mit einem anderen Thema. Es gibt keinen Grund für geistlichen Hochmut an dieser Stelle. Und wenn das so ist, wir sind nicht besser als andere, wir alle haben ein Problem, dann haben wir im Umgang mit diesem Thema ja zwei Möglichkeiten. Wir können entweder den allgemeinen Maßstab senken und sagen, na, wenn wir alle ein Problem haben, dann senken wir die Eintrittshürde, damit wir alle irgendwie drüber kommen. Ja, wir senken gewissermaßen den Numerus Clausus und setzen den Maßstab ein bisschen tiefer an und dann schaffen wir das alle. Oder aber wir sind ehrlich und sagen, okay, wir haben alle ein Problem und wir brauchen alle eine Lösung. Kommen wir wieder zurück zu dem Text. Der Text zeigt, Gott entscheidet sich nicht für Variante A. Gott senkt nicht den allgemeinen Maßstab. Gott nimmt das sehr ernst. Deshalb hier auch diese ernsten Konsequenzen. Und ich glaube, das fordert uns raus, darüber nachzudenken, warum nimmt Gott das eigentlich so ernst? Und das ist der zweite Gedanke. Was bewirkt diese Sünde? Hier in der Geschichte hat sie unmittelbare Folgen. Und wir können alle nur sagen, Gott sei Dank, dass das heute nicht mehr ständig so ist. Sonst wäre wahrscheinlich keiner mehr hier heute Morgen. Da hätten wir alle ein Problem. Aber es wird daran deutlich, Gott nimmt es ernst. Und es zeigt uns etwas über die Größe Gottes, das zeigt uns etwas über die Macht und die Heiligkeit Gottes. Wir glauben an einen mächtigen Gott, wir glauben an einen heiligen Gott. Und dieser Text ist übrigens auch ein gutes Beispiel dafür, dass diese Gleichung, die man manchmal aufgemacht bekommt, im Alten Testament, da haben wir irgendwie einen heiligen, strafenden Gott, im Neuen Testament haben wir einen lieben Gott, dass das auch nicht so ganz funktioniert und dass man so einfach die Sache auch nicht lösen kann. Wenn Gott heilig ist, also perfekt und ohne irgendwelche Fehler, dann heißt das auch, dass alles, was gegen ihn gerichtet ist, dass das wie Feuer und Wasser ist. Und da, wo diese Dinge, die gegen Gott in unserem Leben, gegen Gott gerichtet sind, in unserem Leben sind, da ist also auch automatisch eine Differenz, eine Distanz, eine Trennung zwischen uns und Gott. Und Gott hat etwas gegen Sünde, weil er heilig ist, aber ich glaube, er hat etwas gegen Sünde aus Gründen, weil Sünde eine zerstörerische Macht hat. Sünde zerstört Beziehungen. Schuld zerstört Beziehungen zwischen Gott und Mensch. Das sagt Petrus hier auch. Das hat sich gegen Menschen gerichtet. Die habt ihr belogen, aber ihr habt auch Gott belogen. Es zerstört auch die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, wenn Habgier, Stolz und Neid an der Tagesordnung sind. Sünde zerstört Vertrauen. Wie? Die haben doch damals gesagt, sie hätten alles gespendet. Kann man denen überhaupt noch irgendwas glauben, wenn die jetzt irgendwie sonst? Wie ist es wohl bei den anderen? Man kann sich vorstellen, wie diese Saat aufgeht, wenn einmal die Lüge da ist. Sünde schadet, weil Sünde sich auch gegen unseren ursprünglichen Zweck, unsere ursprüngliche Bestimmung richtet. Menschen sind geschaffen für einen Zweck von Gott. Sie sind geschaffen, etwas von seiner Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Das ist unser Auftrag. Und da, wo wir uns gegen Gott entscheiden, wo wir das tun, wo wir das verkörpern, was nicht seinem Willen entspricht, da verfehlen wir eben auch diesen Zweck. Und deshalb ist das mit der Sünde für Gott nicht einfach nur ein Spiel, weil dafür steht zu viel auf dem Spiel. Die Beziehungen untereinander, der ganze Auftrag der Gemeinde, alles das war damals gefährdet. Die Gemeinde, die ein Licht sein sollte. Die Gemeinde, von der es ja vorher in der Apostelgeschichte heißt, die hatte Ansehen in Jerusalem. Alle haben gesagt, wow, das ist ein toller Club von Menschen. Bei denen ist irgendetwas anders. Durch Heuchelei wird das Ganze gefährdet. Das Problem war ja hier nicht mal so sehr, dass da ein Fehler passiert ist, sondern dass dieser Fehler auch noch vertuscht werden sollte, dass keine Reue da war. Und das ist ja ein Vorwurf, der leider Christen auch immer wieder gemacht wird. Die reden sonntags so und die Woche überleben sie ganz anders. Das ist Gift für einen Auftrag von Gemeinde. Dieser Vorwurf, das hat sich durchgezogen von damals bis heute. Und wenn das damals ungeahndet, unwidersprochen geblieben wäre, dann hätte dieser Vorwurf einen berechtigten Grund gehabt. Das stand auf dem Spiel. Das ganze Ansehen, der ganze Auftrag der Gemeinde, der gute Ruf, Repräsentant Gottes hier auf der Erde, von ihm etwas sichtbar zu machen, dieses Vorrecht. Wie gesagt, es geht nicht um Perfektion. Es geht keinesfalls darum, dass alle die, die mit Gott unterwegs sind, nie einen Fehler machen können. Es geht um die Frage der Ehrlichkeit. Es geht um die Frage von Heuchelei und Beschönigung. Und das fordert uns, das fordert mich und es fordert dich heraus. Mich schon ein bisschen länger in der Vorbereitung, dich und euch jetzt heute Morgen, wenn ihr das hört, ehrlich zu werden vor uns selber und vor Gott. Zu überlegen, was treibt dich an, was willst du, was andere von dir sehen sollen, welches Bild von dir willst du gerne hier oder auch woanders abgeben? Was treibt dich an? Und was ist dir vielleicht bewusst, was nach außen keiner sieht und wo du froh bist, dass es keiner weiß, was auch nicht jeder wissen muss, keine Frage, aber was du bis jetzt ganz geschickt vor Gott zurückgehalten hast? Gott lässt sich nicht belügen. Gott weiß es und Gott kennt dich. Gott kannte auch Hananias und Sapphira und Petrus gibt Sapphira, der Frau, als sie dann kommt, ja gewissermaßen auch nochmal die Chance und er fragt nochmal. Und es wäre die Chance für sie gewesen zu sagen, okay, wir haben einen Fehler gemacht. Aber sie sieht es nicht ein. Gott lässt sich nicht belügen, Gott kennt uns. Und deshalb sind wir aufgefordert, ehrlich zu sein vor ihm. Sünde ist für Gott nicht einfach nur ein Spiel. Und an der Stelle führt uns dieser so sperrige Text ja dann wieder auch zum Kern unseres Glaubens. Denn dass Sünde für Gott nicht einfach nur ein Spiel ist, das wird ja schon daran deutlich, dass, wenn man diesen Text in den Kontext der ganzen Geschichte Gottes stellt, dass dann deutlich wird, dass Gott selber eine Lösung für dieses Problem findet. Und dass für diese Lösung ein extrem hoher Preis nötig war. Wenn das alles kein Problem wäre, dann könnte man das auch irgendwie mit Peanuts lösen. Aber die Bibel sagt, Jesus musste und Jesus wollte sein Leben dafür geben. Gottes Sohn selbst musste und wollte diese Rechnung bezahlen, weil Gott dieses Problem für uns, Gott sei Dank, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht so stehen lassen wollte. Es gibt eine zweite Chance, obwohl wir in uns drin so kaputt sind, obwohl das ein Problem für uns alle ist. Es gibt eine Chance, weil Gott selbst einen Weg gefunden hat. Und wenn dieser Text uns dahin führt, dass wir uns selbst besser erkennen und dass wir erkennen, wie viel größer diese Lösung ist, die Gott geschaffen hat, dann ist dieser Text tatsächlich Teil einer guten Nachricht, auch wenn wir das auf den ersten Blick nicht glauben können. Wenn das jetzt unser Stand ist und wir mal zusammenfassen, was wir bis hierhin versucht haben, aus diesem Text zu entdecken: Wir haben ein Problem in unserem Herz. Wir können dieses Problem nicht einfach wegdiskutieren. Und ja, es gibt auch eine Lösung für dieses Problem, aber wir merken, trotz dieser Lösung ist das Problem auch immer noch da. Dann ist ja die Frage, wie gehen wir damit um und wie finden wir als Gemeinde einen angemessenen Umgang? Das ist der dritte Gedanke heute Morgen. Wie gehen wir dagegen vor? Der Text sagt, Sünde ist ein Problem, und deshalb wird in der Bibel immer wieder ganz klar gesagt, spielt nicht damit, gebt dem Bösen keinen Raum. Man könnte sagen, die politische Entwicklung der letzten Jahrzehnte und vielleicht auch der letzten Monate, die zeigt uns nochmal ganz offensichtlich, auf Dauer können wir nicht ohne Folgen mit dem Bösen kooperieren. Auf Dauer funktioniert keine geistliche Beschwichtigungspolitik, zu sagen, das ist doch alles nicht so schlimm mit der Sünde. Ist doch kein Problem. Genauso wäre es auch ein Missverständnis, einfach sich zurückzulehnen und zu sagen, ja, der hat ja im Gottesdienst etwas von dieser Lösung gesagt, es gibt Gnade, es gibt Vergebung, deshalb müssen wir doch auch nicht mehr so viel darüber nachdenken. Wir müssen immer wieder daran denken, was Gott teuer war, das kann für uns nicht billig sein. Wir kämpfen noch damit. Und nicht umsonst hat Martin Luther in seinen 95 Thesen in den allerersten Satz reingeschrieben, dass das ganze Leben der Christen immer wieder neu von Umkehr und Neuausrichtung geprägt sein muss. Wie kann das also gehen? Drei Punkte dazu zum Abschluss, drei kleine Unterpunkte. Wir kämpfen gemeinsam im Wissen um die eigene Schwachheit. Wir kämpfen im Wissen um die Gefahr und im Wissen um Vergebung. Und wir kämpfen in Ausrichtung auf Gott. Wir kämpfen im Wissen um die eigene Schwachheit gemeinsam. Gemeinde, das, was wir hier erleben heute Morgen und nicht nur heute Morgen, das ist die Gruppe von Menschen, die hoffentlich verstanden haben, wir kämpfen alle. Und wir haben eine Ressource für diesen Kampf. Und deshalb können wir auch gemeinsam kämpfen. Deshalb können wir uns auf diesem Weg gemeinsam stützen. Und es kämpfen nicht nur die, von denen wir vielleicht denken, die brauchen das, sondern wir kämpfen alle. Und wir können uns gegenseitig ermutigen, Gottes Wort treu zu sein, das in unser Leben reinsprechen zu lassen, in seiner ganzen Breite. Und auch keine Hierarchie aufzumachen und zu sagen, naja, Problem A, was der hat, das ist aber ja doch viel größer und Gott sei Dank habe ich nicht diese Probleme. Es gibt keine Sündenhierarchie, wir kämpfen alle. Gleiches Recht, könnte man sagen, gleiches Problem für alle. Aber wir können uns eben auch gemeinsam ausstrecken und sagen, wir wollen das Leben suchen und leben, was Gott ehrt. Wir wollen unsere Bestimmung leben. Wir wollen nicht gegen unser Originaldesign handeln. Und wo das gelebt wird, da hat es das Potenzial, Sünde aus der Heimlichkeit rauszuholen, dass wir manchmal denken, ich bin doch der Einzige, der mit irgendetwas kämpft. Und da kann ich mit niemandem in der Gemeinde drüber reden, weil ich bin der Einzige, der dieses Problem hat. Das ist nicht der Fall. Und das bedeutet auch nicht, dass jeder von dir alles wissen muss. Niemand muss vor allen alles ausbreiten. Aber vielleicht hast du einen, zwei, drei Verbündete in der Gemeinde, wo du sagst, und da lass uns gemeinsam dieses Thema angehen. Lass uns gemeinsam die Ausrichtung auf Gott suchen. Wir kämpfen gemeinsam und wir kämpfen im Wissen um die Vergebung. Wir brauchen immer wieder Umkehr, aber wir brauchen ein richtiges Verständnis von Umkehr. Wir brauchen Buße und Erneuerung nicht als Leistung. Wenn ich heute zu schnell fahre, dann muss ich ein Bußgeld bezahlen. Ja, dann sagt mir das Bußgeld, du bist zu schnell gefahren und zur Strafe musst du jetzt 50, wie viel Euro auch immer bezahlen. Das ist eine Wiedergutmachungsleistung. Aber so funktioniert es bei Gott nicht. Wir können bei Gott nichts wiedergutmachen. Deshalb funktioniert Buße bei Gott anders. Buße bei Gott heißt, ich sehe ein, dass ich was falsch gemacht habe und dann richte ich mich neu aus auf Gottes Gnade. Ich fange nicht an und zerfleische mich selber und verurteile mich selber. Das wäre auch keine wirkliche Einsicht. Manchmal ärgern wir uns ja nur über uns selbst, weil jetzt alle anderen vielleicht schlecht von mir denken, aber das wäre keine richtige Buße. Richtige Buße ist nicht nur der Frust, dass mein eigenes Bild, was jetzt andere von mir haben, enttäuscht ist, sondern richtige Umkehr führt uns dahin zu entdecken, ja, Schuld ist gegen Gott gerichtet. Es ist gegen diesen Gott gerichtet, der mich so liebt. Es ist gegen sein Herz gerichtet. Das ist nicht einfach nur Übertretung eines Gesetzes, das ist Verletzung einer Beziehung. Und dann können wir wissen, egal was passiert, Gottes Gnade und seine Vergebung gelten dem, der darauf vertraut. Jesus hat sein Leben dafür gegeben und das sollte die größte Motivation sein, um Sünde zu lassen. Zu wissen, jemand anderes hat genau dafür bezahlt. Wir müssen uns nicht verurteilen, wir müssen uns nicht fertig machen, aber auf dieser Basis bekennen und Gnade in Anspruch nehmen. Und wir tun das in Ausrichtung auf Gott. Immer da, wo wir merken in unserem Leben, wir sind falsch abgebogen, wir biegen neu ab, wir richten uns neu aus, da hilft uns das, wieder neu unsere Bestimmung zu leben. Und in unserem Auftrag, in unserem Leben etwas von Gottes Wesen wiederzuspiegeln und diesen eigentlichen Auftrag zu erfüllen. Und das wollen wir als Gemeinde miteinander entdecken. Ein Leben für Gott, was heißt das? Und was heißt das auch nicht? Wie können wir das lieben, was Gott liebt und das nicht lieben, was Gott nicht liebt? Buße und Gnade zeigen, wir schaffen das nicht alleine. Wir brauchen diese Hilfe von außen und wir können sie in Anspruch nehmen. Hier in der Geschichte nimmt die Gemeinde die Herausforderung an. Und Petrus, das war sicherlich einer seiner unangenehmsten Jobs, den er in seinem Leben hatte. Dass er diese Botschaft weitergeben musste, das war hart, keine Frage. Aber am Ende zahlt es sich aus. Am Ende führt das dazu, dass Leute neu verstehen, wer ist eigentlich Gott. Es führt zu Ehrfurcht vor Gott. Menschen lassen sich treffen vom Ernst dieses Themas. Und wenn man in die Geschichte reinguckt und man schaut sich an, was ist passiert, wenn es solche erweckungsgeistliche Aufbrüche gab, was ist passiert, wenn Kirchen und Gemeinden auf einmal gewachsen sind, dann waren das immer Momente, wo Menschen sich bewusst geworden sind, wer bin ich eigentlich, wer ist Gott und wie sehr brauche ich seine Gnade. Was ist mein Leben vor diesem heiligen Gott und wie kann ich diese kostbare Gnade entdecken? Und es ist mein Wunsch und mein Gebet, dass das nicht nur solche Geschichten sind, die wir lesen, sondern dass wir davon etwas bei uns erleben. Es geht mir nicht darum, Angst vor Gott zu erzeugen, aber es geht mir darum, hoffentlich etwas rüberzubringen von diesem heiligen Ernst, der in dieser Geschichte steckt. Und dann auch der teuren Gnade, die dahinter steckt. Und ich hoffe, dass es uns dahin führt, unser ganzes Leben auszurichten auf Gott. Dass wir das ausräumen, was wir vielleicht bis jetzt schön geredet haben und dass wir auch bereit sind zum Opfer oder zum Verzicht, zu einem Leben als Hinweis auf ihn. Und beides das, was wir in diesem Text entdeckt haben, das Problem der Schuld und den kostbaren Preis der Gnade, das bringt uns das Abendmahl zum Ausdruck, was wir jetzt gleich feiern. Aber vorher, wie schon angekündigt, nehmen wir uns einige Momente der Stille zum Nachdenken über das Gehörte.